Mir hat das irgendwie gefallen, mir eine Figur zu überlegen, die so ist, wie wir eben alle so sind. Also wir sind ja alle nicht perfekt und sie ist es auch nicht. Und mir hat auch gefallen, über eine Frau zu schreiben, die schon ein bisschen älter ist, weil es dann doch irgendwie gar nicht so viel gibt.
Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Nina Abrahams und begrüße in dieser Folge die Wahlleipzigerin Barbara Handke. Geboren in Barth im Landkreis Vorpommern-Rügen, zog es die Autorin, Lektorin und Dozentin nach einer Station in Rostock anschließend in die sächsische Metropole, wo sie neben dem aufmerksamen Blick auf ihre eigenen Texte, mehrere Bücher sind unter ihrem Namen bereits veröffentlicht, auch das Schreiben anderer unter die Lupe nimmt, etwa als Lektorin wissenschaftlicher Studien oder als Leiterin von Schreibworkshops. Gemeinsam sprechen wir über ihren aktuellen Roman »Bernadette ändert ihr Leben«, warum sie diesem einen hoffnungsvollen Ton geben wollte, über die große Frage nach KI beim Schreiben und warum sie manchmal mit dem Gedanken liebäugelt, sich als nicht-Social-Media-affine Person doch noch Instagram herunterzuladen. Im Anschluss spricht meine Kollegin Lisa mit der Literaturwissenschaftlerin Anne Schülke-Witte von der Uni Rostock. Dafür nehmen sich die beiden Handkes Roman und die Protagonistin Bernadette vor und denken den Begriff des klassischen Bildungsromans weiter, auch wenn keine männliche, jugendliche Figur im Zentrum steht. Eine neue Folge Kapitelrauschen kommt heute aus Leipzig, wo unsere Gästin lebt und arbeitet und vor allem natürlich schreibt. Herzlich willkommen, Barbara Handke.
Ja, vielen Dank für die schöne Einladung.
Heute soll es um dich und dein Schreiben gehen und was du vielleicht sonst noch so machst. Das heißt, ich werde dir ganz viele Fragen stellen und dir da den Raum geben. Aber vielleicht zum Einstieg für die Leute, die dich noch nicht kennen, ein paar Worte zu dir von mir. Du schreibst Bücher, gibst aber auch Workshops zum kreativen und wissenschaftlichen Schreiben. Und wenn man sich deinen Werdegang so anschaut, dann finde ich, merkt man, dass dein Leben eigentlich schon immer von Büchern geprägt war, oder es scheint zumindest so. Du hast nämlich auch zum Beispiel einige Jahre als Buchhändlerin gearbeitet nach der Ausbildung, und zwar in keiner geringeren als der anderen Buchhandlung in Rostock. Dann zog es dich aber nach Leipzig, wo wir auch heute sind, zum Studium der Anglistik und Soziologie, kann man im Internet nachlesen. Du warst dann erst angestellte Verlagslektorin, seit 2011 bist du aber laut Eigenaussage freiberuflich Autorin und Schreibtrainerin und lektorierst auch noch nebenbei und hast verschiedene Bücher veröffentlicht, etwa die Erzählung Sommergäste, dann den Roman Wo ist Norden, wo es um die Nachwendezeit geht, und auch Sachbücher, unter anderem deine Promotion 2023, wo es um autobiografisches Schreiben, zum Beispiel bei Annie Ernaux, ging. Auch sehr spannend, deswegen müsste ich auch eigentlich sagen Dr. Barbara Handke. Ich weiß gar nicht, ob du das so machst oder ob du das präferierst. Wie ist es da?
Es kommt auf den Kontext an. Wenn es um literarisches Schreiben geht, ist es sehr unüblich, Doktortitel zu nennen. In anderen Kontexten, in der Wissenschaft, im akademischen Kontext, in dem ich ja auch zu tun habe, da ist es schon günstig, zumindest beim ersten Mal, wenn man jemanden anspricht, den Doktortitel nicht zu vergessen, weil das dann ja doch ein bestimmter akademischer Grad ist, den man erreicht hat. Aber es ist jetzt nicht im Alltagsleben oder...
wenn mein Bäcker Dr. Barbara Handke bestellt.
Genau, da spielt es keine Rolle.
Na gut, dann es kommt auf den Kontext an. Ja. Und wenn wir jetzt deine Liste der Veröffentlichungen noch weiter runtergehen, dann sehen wir zuletzt im August 2025 hast du den Roman Bernadette ändert ihr Leben bei Rowohlt Wunderlich veröffentlicht, um den es heute vor allem gehen soll. Das sind so die Hard Facts zu dir. Damit ich jetzt aber nicht immer so viel rede zu Anfang, will ich jetzt etwas von dir wissen. Hier im Podcast haben wir nämlich öfter das Format, dass wir ein kleines Entweder-Oder mit unseren GästInnen spielen. Dabei gebe ich dir zwei Optionen und du musst dich entscheiden. Ich zwinge dich also dazu, ein bisschen spontan zu sein. Du kannst einfach nur deine Entscheidung nennen, du kannst sie aber auch noch gerne erklären, wenn dir dazu was einfällt. Und deshalb die Frage an dich, bist du bereit für das Entweder-Oder?
Ja, ich bin gespannt.
Die erste Frage ist vielleicht einfach zu beantworten, ich weiß es nicht. Auf Papier oder am Computer schreiben, was machst du eher?
Beides. Es kommt ganz auf den Kontext an. Also Notizen eher direkt erstmal auf dem Papier. Allerdings, wenn es um längere Textpassagen geht, habe ich das Problem, dass meine Schrift nicht mehr entzifferbar ist, also auch von mir nicht.
Insofern hilft mir da schon, dass es auch Tastaturen gibt und das kommt auch meiner Eile, die ich dann manchmal habe, sehr entgegen. Jetzt hast du schon Notizen genannt, anschließend dazu die Frage, Zettelchaos oder alles in Ordnern?
Da stellst du wirklich eine sehr interessante Frage, die mich sehr interessiert, denn ich habe so eine innere Sehnsucht, meine ganzen Notizen immer sehr gut zu sortieren. Wenn ich das aber mache, dann habe ich sie oft auch schon weggeheftet und damit hat sich die Sache erledigt. Damit ist das Material für mich nicht mehr in so einem Raum, in dem ich damit wirklich gut arbeiten kann. Das heißt, wenn ich das Chaos mehr zulasse, dann sortiere ich es eher in dem Buch, was ich gerade schreibe.
Okay, nächste Frage. Mecklenburg oder Sachsen?
Leipzig an der Ostsee wäre das Optimum.
Ja, damit nimmst du nämlich meine nächste Frage vorweg, weil die wäre dann Rostock oder Leipzig gewesen. Aber du baust es dir zusammen. Genau. Ja, weil einem das Meer fehlt?
Ja, das Meer ist wirklich eine Sache. Also was so die Natur betrifft, finde ich Mecklenburg oder ich komme ja sogar aus Vorpommern. Also dieses flache Land mit dem großen Himmel und natürlich der Ostsee, das ist schon eine Landschaft, die mir mehr sagt als jetzt die sächsische Landschaft, obwohl es hier auch ganz schöne Ecken gibt. Aber gerade so um Leipzig rum ist das ja ein bisschen dürftig.
Ja. Obwohl wir jetzt du ja auch ein paar das. Seen haben. Okay, kommen wir zurück zur Literatur. In die Bibliothek gehen oder alle Bücher kaufen?
Das ist auch wieder sowohl als auch. Das, ja.
Kann man also so nicht sagen.
Nee.
Okay. Arbeiten lieber tagsüber oder nachts?
Ich arbeite tagsüber, vormittags. Aber im besten Fall arbeitet es weiter in der Nacht.
Das kenne ich von mir. Als ich meine Masterarbeit geschrieben habe, lag ich manchmal im Bett und war so, die Quelle brauche ich noch. Und dann schoss es mir ein. Ja, man denkt irgendwie weiter dabei, auch wenn man gar nicht quasi am Arbeiten ist. Okay, anschließende Frage. Lektorieren oder promovieren?
Promovieren. Lektorieren ist wirklich eine Dienstleistung, die man für andere vollbringt und die ist dann besonders erfüllend, wenn der Text, den man bearbeiten kann, sehr viel Potenzial hat und sehr schön ist. Das ist aber nicht immer so. Also es gibt viele Texte, die eher Gebrauchstexte sind oder wo jemand eine Studie kurz darstellt und da ist nicht immer so viel drin. Und dann kann das auch ein bisschen mühsam sein oder ja, es ist nicht immer so gut geschrieben. Gerade ich lektoriere viel wissenschaftliche Sachen und mir fällt dann doch sehr auf, dass viele, die in der Wissenschaft etwas werden, nicht unbedingt gleichzeitig musische Menschen sind. Ja, das sind andere Qualitäten. Und ich leide dann schon drunter, dass die Sprache dann oft gar keinen Klang hat. Und das kann ich natürlich nicht alles rauslektorieren, um das ein bisschen schöner zu machen.
Aber fügst du dann Wörter hinzu oder ist dir das quasi verboten?
Ich mache viele Vorschläge und ich füge auch was hinzu oder mache Streichungsvorschläge oder ersetze was. Aber das sind natürlich immer Vorschläge,
ja,
weil das ist ja nicht mein Text.
Das stimmt.
Und ja, das ist eben sehr unterschiedlich. Wenn die Texte sehr viel mit sich bringen, dann lerne ich auch was dabei. Aber andersrum ist es eben auch häufig, dass es eher eine Art von, ja, also für alle Seiten so eine Art von Pflichtübung ist. Und auch für die Autoren nicht immer so besetzt ist mit was ganz Positivem, dass sie diesen Text schreiben mussten. Das merkt man dann schon auch.
Nächste Frage. Lesezeichen oder Eselsohr?
Klebezettel und Bleistift.
Lass ich auch gelten. Okay, und letzte Frage. Bücher verkaufen oder Bücher schreiben?
Ah, Bücher schreiben.
Einfache Antwort. Die Antwort kam ganz schnell. Ja, mit der wollte ich natürlich auf deine Ausbildung als Buchhändlerin anspielen, die du damals in Rostock gemacht hast. Das habe ich ja eben schon bei deinem kurzen Werdegangsabriss gesagt. Ich habe mich da gefragt und ich meine, so eine Ausbildung als Buchhändlerin macht man ja nicht einfach so. Wurde da deine Leidenschaft für Bücher und vielleicht auch fürs Schreiben geweckt oder gab es die schon vorher? Hast du vielleicht sogar schon geschrieben zu dem Zeitpunkt oder wie kam das?
Also ich habe Bücher schon lange sehr geliebt, bevor ich die Buchhändlerausbildung angefangen habe. Und ich habe auch schon viel geschrieben, wobei mein Schreiben über ganz lange Zeit eigentlich nur aus Tagebuch und Brief bestand. Also ich habe nicht Geschichten oder Romane oder sowas geschrieben, sondern einfach versucht, die Dinge, die mir auffielen, irgendwie in Worte zu fassen. Das hat mich immer interessiert. Auch diese etwas verlangsamte Art, weil Schreiben dann doch ein anderer Modus ist des Denkens. Man kommt immer auf was anderes, wenn man Dinge aufschreibt, als wenn man sie erzählt beispielsweise. Mhm. Und lange Zeit habe ich so, wie man so als ganz junger Mensch so rumträumt, oh, ich wäre gern Schriftstellerin oder so, weil ich wusste überhaupt nicht, wie man das anfassen soll oder was man dafür tun muss. Und ich habe einfach viel gelesen und immer Sachen geschrieben. Und die Buchhändlerausbildung, die kam eigentlich zustande, weil ich in der anderen Buchhandlung Kundin war. Ich bin jede Woche in die andere Buchhandlung gegangen, habe mir ein Buch gekauft und habe es gelesen. Und irgendwie gefiel mir das da. Und irgendwie war ich auch mit dem Studium, was ich angefangen hatte.
Ach so, da gab es schon
da eins. Da gab es eins. War ich so unzufrieden und kam damit nicht zurecht, dass ich dann irgendwie gedacht habe, ach, ich werde einfach auch Buchhändlerin. Mhm. Und habe es auch nie bereut. Das war eine tolle Zeit. Und ich bin auch immer noch mit den Leuten, die dort mit mir gearbeitet haben, befreundet. Also ach, schön. Das ist eine sehr langfristige Liebe gewesen. Und ich habe aber auch gemerkt, dass ich bei der Arbeit öfter mal Zeiten brauche, wo ich für mich allein bin. Und in der Buchhandlung stand ich immer vorne und auch was dann zu verarbeiten war im Hintergrund, fand alles statt in diesem Verkaufsraum. Ich war immer ansprechbar für eine Kundschaft, die jederzeit reinplatzen kann quasi. Ja. Da habe ich gemerkt, dass mich das nervös gemacht hat und das hat mich viel Kraft gekostet. Mhm. Und das war dann eigentlich der Grund oder einer der Gründe, warum ich dann gemerkt habe, das ist vielleicht doch nicht der Beruf, den ich jetzt den Rest meines Lebens machen kann. Ich habe dann kurz in Paris in einer Buchhandlung mitgearbeitet, bei Shakespeare & Company.
Ah ja, das kennt man ja.
Genau. Die haben, also damals lebte der alte Inhaber noch. Inzwischen hat das ja seine Tochter übernommen. Mhm. Ich war gerade da und habe es mir mal angeguckt. Ach, toll. Also ist jetzt ganz toll geworden. Also damals war das noch alles viel schrabbeliger. Jetzt ist das aber in ganz guten Händen, habe ich gesehen. Und es war einfach eine lustige Zeit, da ein bisschen mitzumachen. Aber
wie kommt man darauf? Bist du einfach hingefahren und hast gesagt, hier bin ich, oder wie?
Genau, so cool. War das damals. Genau, das war so ein Ort, an dem, der war so gedacht. Und dann waren noch viele andere da aus aller Welt, die auch irgendwie schreiben wollten oder sich irgendwie für Literatur.
Alles verkappte Schriftsteller.
Ja, genau.
Oh ja, cool.
Ja, und dann haben wir uns da eine Weile die Zeit vertrieben. Und das war eigentlich die einzige Zeit, in der ich als Buchhändlerin auch mal gearbeitet habe, obwohl das unbezahlt war. Also das war gegen Übernachtungsmöglichkeit.
Ah ja. In der Buchhandlung dann auch?
In der Buchhandlung.
Ach so, zwischen den Büchern?
Zwischen den Büchern. Ich hatte immer eine Liege in der Russian Section.
Ah, irgendwie romantisch, aber vielleicht eine harte Liege, klingt so.
Ja, und ist auch nicht so auf die Dauer.
Ah, ja.
Irgendwie fehlt dann ja auch ein bisschen der Privatraum, den
total,
man auch braucht.
Ja. Aber wenn du jetzt, das ist ja schon eine Weile her, wenn du jetzt an diese Ausbildung und vielleicht auch die Arbeit als Buchhändlerin zurückschaust, dann lernt man doch bestimmt einiges auch über die Ins und Outs des Buchbetriebs. Sind das so Wissenssachen, die dir heute auch noch was bringen? Also, dass du manchmal denkst, ah, man muss aber eigentlich das Buch quasi so bewerben, damit die Leserinnen und Leser das im Laden auch mal in die Hand nehmen. Oder was hast du da quasi mitgenommen?
Also im Prinzip weiß ich darüber tatsächlich einiges und kann es überhaupt nicht anwenden.
Oh, na gut.
Ich weiß nicht warum, ich habe überhaupt keine richtige, ich habe da nicht so ein Gefühl dafür, wie ich für meine Bücher werben kann oder wie ich sie in Szene setzen kann. Also mir fällt das wirklich schwer und ich wünsche mir eigentlich immer, dass andere das machen.
Aber es ist ja eigentlich auch als Autorin in einer idealen Welt nicht unbedingt deine Aufgabe, oder? Also verstehe ich schon.
Ja, auch gerade für die eigenen Sachen. Also es ist noch ein bisschen einfacher für fremde Bücher etwas zu tun, aber gerade beim eigenen, man hat dann irgendwie eben so einen Innenblick, ne, auf so einen Text und eine eigene Motivation, es geschrieben zu haben. Und ich kann das manchmal schwer zusammenbringen mit so Zielgruppen-Sprech.
Okay. Ja, du hast dann nach diesen Episoden in Rostock und Paris, also finde ich ja wirklich ganz toll, dich weiter mit Büchern beschäftigt. Also du hast auch mal gesagt, in einem Interview habe ich das gelesen, ich zitiere da jetzt aus dem Artikel, Barbara Handke behauptet von sich, ohne Bücher nicht leben zu können. Bist du bei den Büchern geblieben, unter anderem als Lektorin in einem Leipziger Verlag? Da denke ich, bekommt man ja bestimmt auch ein besseres Gespür, so fürs Schreiben als Handwerk, weil man ja eigentlich, wie du eben auch schon beim wissenschaftlichen Lektorieren gesagt hast, weil man ja eigentlich versucht, die Texte von anderen besser oder noch besser zu machen. Und dann hast du aber auch irgendwann angefangen mit den Workshops, weil du dir gedacht hast, okay, ich denke, dass jeder das lernen kann. Oder was war die Motivation dahinter?
Ja, also zum einen ist das so, es können ja alle Leute sprechen, dann können sie auch schreiben. Also es ist jetzt...
Bei dir klingt das so zwingend, ja.
Ja, also es ist natürlich immer die Frage, was strebt man an? Also will man jetzt so schreiben, dass man Anwärter auf den Nobelpreis ist, dann sind das natürlich sehr, sehr wenig Menschen.
Zerstöre nicht meine Träume.
Die dann übrig sind. Und dazu gehöre ich ja auch nicht. Aber ich denke, grundsätzlich sich schriftlich auszudrücken, ist eine Sache, die jeder lernen kann und von der auch jeder profitieren kann. Weil wir natürlich gerade beim Schreiben nochmal eine andere Möglichkeit haben, unser Denken zu schärfen. Also gerade das Schreiben hat so viele Optionen. Man schreibt etwas hin und dann liest man es nochmal durch und stellt fest, nee, das, der Gedanke, der ist noch gar nicht, wie ich ihn haben will. Und dann schreibt man das nochmal um, findet andere Wörter und auf einmal hat man seinen eigenen Gedanken erst begriffen. Also es ist selbst ein Reflexionswerkzeug, das ich nur allen empfehlen kann. Und deswegen würde ich auch davor warnen, immer alles mit der KI zu schreiben, weil man natürlich dann diese Praxis gar nicht einüben kann, ne? Wenn man sich zu schnell dann diese Abkürzung gönnt.
Nutzt du eigentlich KI oder wie also, stehst du dazu?
Ja, sehr wenig. Also zum Schreiben nicht. Also das ist wirklich eine Sache, die kann ich so.
Da brauchst du die gar nicht.
Das will ich auch nicht verlernen, da will ich es mir jetzt nicht so einfach machen. Aber ab und zu nutze ich mal sowas wie eine Übersetzungs-App oder solche Sachen dann auch schon. Aber beim Schreiben bin ich ein bisschen vorsichtig und denke mir, oh, man muss auch ein bisschen aufpassen, das ist auch unser Denken, ist eben auch verbunden damit, wie wir Sachen ausdrücken und wie wir eigentlich lernen, das, was wir an Gefühlen haben oder was wir sehen oder was wir denken, dann auch zu symbolisieren. Und das ist eben nicht so einfach. Und diese Praxis kann man lernen. Und in den Kursen versuche ich das auch und mache das auch zunehmend, dass es um viele Textarten geht, die gerade dieses Schreiben als Werkzeug für alles Mögliche betonen. Zum Beispiel bei einer Dissertation kann man ganz guten begleitenden Text die ganze Zeit dazu schreiben. Das habe ich auch gemacht, dass man alles, was einen umtreibt an Ängsten oder an Hemmungen oder an Gedanken, die man vielleicht auch noch gerne unterbringen würde, erstmal in eine Datei schreibt, die gar nicht zum Veröffentlichen ist.
Ah ja, okay, interessant. Das heißt, ich würde da quasi alles abladen, was mich, ja, wie sage ich das jetzt, was das noch so verdunstet und das, was es dann nicht klar macht und dann im Idealfall sehe ich es danach so konkretisierter.
Okay. Das geht für inhaltliche Fragen. Also wenn man in der Dissertation eine bestimmte Frage noch nicht richtig geklärt hat, die kann man da bearbeiten. Und man kann das aber auch mit den eigenen Ängsten machen. Und da kann man einfach, indem man jeden Morgen erstmal diese völlig unbedarfte Datei aufmacht, die sowieso nie jemand liest, einfach morgens direkt ins Schreiben finden. Und ich habe gemerkt, also ich habe es ja ausprobiert und habe meine Dissertation relativ zügig zu Ende gebracht und habe gemerkt, dieses Zusatzschreiben hat es eben nicht verlängert, sondern im Gegenteil, diese langen Blockaden, die manchmal einsetzen können, dann gar nicht erst aufkommen lassen.
Ja, nee, finde ich aber total sinnhaft, weil ich habe auch mal von diesem Philosophen Slavoj Žižek, ich weiß nicht, inwiefern dir der bekannt ist, der ist ja auch irgendwie so eine schillernde Figur, der hat mal erzählt in der Dokumentation, wenn er schreibt, hat er auch immer Angst, dass er es jetzt sofort perfekt schreiben muss und hat Angst vor dem weißen Blatt quasi. Und dann sagt er sich immer, gut, dann schreibe ich jetzt erstmal die Rohfassung und die ist shit, also wie er es gesagt hat. Und dann schreibt er und dann merkt er danach, oh, er hat es jetzt schon geschrieben und es ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und quasi, dass es erstmal besser ist, ins Schreiben zu kommen, als überhaupt nichts zu schreiben. Also dass da, glaube ich, einfach viel auch so Ängste und so und vielleicht, oh, wenn ich es jetzt noch nicht perfekt schreibe und so mit reinspielen, dann da nimmst du die Leute quasi so ein bisschen mit. Dann.
Genau, also das ist ein ganz klassischer Topos. Also auch gerade dieser shitty oder messy first draft und so, das, das hört man oft so. Und es ist natürlich trotzdem grässlich, wenn man was schreibt und dann den Eindruck hat, das ist nicht richtig gut, ne? Man muss damit auch auskommen. Also man muss schon eine Form von Demut lernen, ne? Dass man das, was man erstmal aufschreibt, ist nur das, was man gerade im Kopf hat. Das ist das, was so gut kann man es gerade erst machen. Und da hilft natürlich der Gedanke, sich zu sagen, oh, später kann ich das nochmal überarbeiten.
Hm. Ja, total.
Ja, und dennoch ist es auch so, man ist ja später nicht mehr in dem Gedanken drin, sondern in einem anderen Gedanken und dann sieht die ganze Sache schon ganz anders aus. Also oft ist es dann tatsächlich so, dass es gar nicht so viel Überarbeitung braucht. Also manchmal schon, aber manchmal auch nicht.
Da kommt dann das Lektorat von dir und streicht. Ja, toll, dass du diese Techniken gefunden hast und die auch quasi in deinen Workshops weitergibst. Und offensichtlich funktioniert es für dich, denn du hast jetzt ja schon einige Bücher veröffentlicht, Sachbücher, wie gesagt, deine Promotion, Romane, Erzählungen. Zuletzt eben Bernadette ändert ihr Leben, was im letzten August bei Rowohlt in einem Imprint herausgekommen ist, über das wir jetzt ein bisschen näher sprechen wollen. Ja, kurz gesagt, vielleicht, worum geht es in Bernadette ändert ihr Leben? Die titelgebende Figur lebt mit ihrer Tochter in Dresden und scheint irgendwie festgefahren. Also sie ist Journalistin, aber da ist sie irgendwie so ein bisschen gescheitert. In der Redaktion des Magazins, für das sie schreibt, wurde sie irgendwie, weil sie auch eine Schreibblockade tatsächlich hatte, zum Mädchen für alles degradiert. Seit ihrer Scheidung will sie auch irgendwie eine neue Partnerschaft, will irgendwie was ändern, aber auch das hat noch nicht geklappt. Also kurzum, ihr fehlt die Perspektive. Und dann tut sich aber eine Möglichkeit auf, und zwar soll sie statt einer Kollegin, die auch eine Freundin von ihr ist, für eine Reportage nach Madrid fahren und da quasi ja in Vertretung Notizen machen und die Eindrücke aufnehmen. Plötzlich in dieser fremden großen Stadt auf sich alleine gestellt, ändert sich auf einmal einiges für sie, wie auch der Titel sagt, und Schritt für Schritt hinterfragt sie dann, ja, wie sie sich bisher eigentlich durchs Leben bewegt hat. Und tatsächlich kommen dann auch die Gänge so ein bisschen ins Rollen. Und ich muss sagen, es hat total Spaß gemacht, Bernadette bei ihrem Trip und ja, man könnte jetzt sagen, Selbstfindung irgendwie zu begleiten, weil sie ja auch so schön unperfekt ist und man vielleicht einige der Zweifel, die sie da so hat oder Gedankengänge auch schon mal vielleicht von sich selbst kennt und schon mal hatte. Wie würdest du denn Bernadette, die Hauptfigur, beschreiben? Warum wolltest du von ihr erzählen, von dieser Journalistin, Anfang, Mitte 40 ist sie ja vielleicht, die da irgendwie in Dresden unzufrieden ist.
Ja, mir hat das irgendwie gefallen, mir eine Figur zu überlegen, die so ist, wie wir eben alle so sind. Also wir sind ja alle nicht perfekt und sie ist es auch nicht. Und mir hat auch gefallen, über eine Frau zu schreiben, die schon ein bisschen älter ist.
Ja.
Weil es dann doch irgendwie gar nicht so viel gibt. Also die wesentlichen Sachen passieren dann doch irgendwie in jüngeren Jahren und es gibt wenig Bücher, wo ich das so erkennen kann, dass die Probleme, die ja, das Leben ist ja zum Glück ein bisschen länger geworden mittlerweile und es gibt andere Lebensabschnitte und darüber wollte ich schreiben.
Hattest du da so andere Bücher als Inspiration, wo du das schon gesehen hast, wenn du meinst, es gibt nicht so viele?
Ja, also es gibt natürlich schon Bücher darüber und ein Buch, was mich sehr interessiert hatte, war von Deborah Levy, Was das Leben kostet. Da schreibt sie allerdings über sich selbst, über eine eine Veränderung in ihrem eigenen Leben. Und das war wahrscheinlich ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, dass ich dann auch nochmal überlegt habe, ja, irgendwie ist diese Lebensphase auch interessant. Ich selbst bin älter als Bernadette. Also ich habe praktisch zurückgeschaut.
Ja.
Und fand das aber irgendwie angenehm, mir so eine Figur zu überlegen, die anders ist als ich. Und sie hat auch an vielen Stellen wirklich ein ganz anderes Leben. Also sie ist alleinerziehend. Ich habe zum Beispiel gar keine Kinder. Oder sie ist geschieden und ich bin glücklich verheiratet. Ja, also wir haben da sehr unterschiedliche Grundsituationen. Aber ich brauche auch immer ein bisschen Distanz und Abstand zu meinen Figuren.
Ah ja.
Und gleichzeitig fand ich eben schön dieses Gefühl von Stagnation, das ich dann wiederum auch kenne, mal zu bearbeiten, und zwar auf so eine ganz positive Weise. Also ich wollte gerne, also es war so kurz nach der Corona-Zeit und dann ist die ganze Weltlage so komisch und alle haben irgendwie so schlechte Laune, und ich wollte unbedingt was schreiben, was anders ist. Also nicht, weil ich leugne, dass die Situation nicht einfach ist, sondern weil ich denke, es gibt trotzdem immer noch Sachen, die gut sind oder die wir selber bestimmen können. Und gerade in unserem Privatleben ist ja ein Wirkungskreis, in dem wir auch noch mal was selber entscheiden können. Und ganz so hoffnungslos ist die Lage vielleicht doch auch nicht. Und ich wollte gerne irgendwie gegen diese Frustration anschreiben und was Ermutigendes und Fröhliches schreiben, eben von einem Ausgangspunkt, der nicht so super ist, aber von da aus hat sich eben, das ist eben eher eine Komödie, die ich hier geschrieben habe, und man merkt das ja auch am Titel, Bernadette ändert ihr Leben, das wird jetzt wahrscheinlich nicht ein schlechtes Ende nehmen.
Ja, da sagst du schon was, auf das ich eh noch kommen wollte, weil wenn du sagst, ein bisschen was Hoffnungsvolleres und irgendwie was Positives mit reinbringen, wenn man jetzt ins Lesen kommt, und als ich das Buch gelesen habe, auf den ersten Seiten, da ist ein ganz schönes Tempo drin, von wie die Verhältnisse geschildert haben, man wird direkt reingeworfen, hier ist Bernadette, hier ist ihre Tochter, die zu ihrem Vater ziehen will, das klappt irgendwie auch alles nicht. Ihre Freundinnen, bei denen es irgendwie scheinbar besser läuft, die Jobsituation. Irgendwie ist das am Anfang alles ganz schön deprimierend. Du wolltest aber trotzdem was Hoffnungsvolles machen. Die Frage zu stellen, wird also jetzt alles besser für Bernadette, ist vielleicht ein bisschen platt, aber vielleicht können wir auch mal gleich reinhören, wie das klingt, wenn Bernadette vielleicht ihr Leben ändert, denn wir haben ja auch öfter hier ein bisschen Ausschnitte, Leseausschnitte aus den Büchern von den Autorinnen und Autoren, die bei uns zu Gast sind. Und wir haben uns entschieden, dass wir auch was von Bernadette erzählen wollen. Du wirst gleich was einlesen. Vielleicht kannst du am Anfang kurz erzählen, wo wir uns jetzt befinden, dass die Leute wissen, was wir jetzt gleich hören werden, wo sind wir im Buch?
Genau, der Anfang kann natürlich nicht gut sein. Sie braucht natürlich Gründe, um ihr Leben ändern zu wollen.
Die Fallhöhe, die berühmte.
Genau, nur andersrum, ne?
Stimmt.
Genau, Bernadette ist, also der Name Bernadette, der ist auch irgendwie so irritierend gewesen, weil ich gar keine Bernadette kenne.
Wie kamst du denn darauf?
Und das weiß ich nämlich nicht, wie ich drauf kam. Der Name war da, er wollte unbedingt verwendet werden.
Ja.
Und ich bin hab dem nachgegeben und mir gesagt, gut, diese Figur will jetzt Bernadette heißen. Und irgendwann fiel mir dann auf, na klar, das soll in Madrid spielen, und Madrid hat eben im Stadtwappen diesen kleinen Bären. Und Bernadette heißt nichts anderes als die Kleine, die so stark ist wie ein Bär. Also da hat offensichtlich irgendwas im Unbewussten drauf beharrt, dass die Stadt und diese Figur etwas miteinander zu tun haben.
Das erschließt sich aber immer alles erst im Nachhinein.
Ja, also wirklich, ne? Also das hätte ich nicht planen können.
Ja.
Auf jeden Fall ist Bernadette jetzt schon in Madrid angekommen, an dieser Lesestelle. Und sie hat auch schon in einer Buchhandlung ein Buch gekauft, in einer internationalen Buchhandlung. Sie kann nämlich gar kein Spanisch. Und ein Buch, was sie zu Hause niemals gekauft hätte. Sie ist also schon völlig offen für ganz neue Einflüsse. Und das ist ausgerechnet eine Nietzsche-Biografie gewesen. Wie das dazu gekommen ist, das lese ich jetzt nicht vor, sondern ich lese jetzt vor, wie sie so ihre Tage dort verbringt. Sie ist im Oktober da, aber es ist noch sehr sommerlich. Bernadette verbrachte die letzten verspäteten Sommertage auf Sorojas Gartenbank. Nachdem sie das Gesicht so lange in die Sonne gehalten hatte, wie es zur vollständigen Durchsonntheit brauchte, versuchte sie, die flimmernden Muster zu zeichnen, die sie unter den Augenlidern gesehen hatte. Dass sie hier im Herz der Schönheit die Augen schloss, erklärte sie sich mit dem Gefühl der Sicherheit, das diese Schönheit schuf. Hier musste sie nicht wachsam sein. Sie befand sich ja im Paradies, das sie damals beim Magazin gesucht und nicht gefunden hatte. Sie merkte, wie sehr sie die Schönheit brauchte, weil sie die Sicherheit brauchte und in einer immer nur gefährlichen Welt nicht leben konnte. Hier aber war sie an einem Ort, an dem sie aufzublühen begann, als wäre auch sie ein Gewächs dieses Gartens. Ihr fehlte nichts, wenn sie mit geschlossenen Augen dasaß, und auch nichts, wenn sie die Augen öffnete, um sich an den Mustern auf der Oberfläche des Brunnenwassers zu versuchen. Sie probierte auch, die Formen der dort treibenden Blätter zu skizzieren und die Bewegung eines Kindes auf der Treppe, das mit den Armen eine dreidimensionale Acht in die Luft schrieb. Sie vergaß Spezialkaffee und Telefon, all ihre eigentümlichen Bedürfnisse, weil kein Ersatzding mehr nötig war. Karen, die manchmal vorbeikam und sich zu ihr setzte, machte Vorschläge zur Verwendung der Skizzen. Sie sah Geschenkpapiere in Gelb, Rot und Orange vor sich oder Blusen und Sommerkleider. Bernadette fühlte sich davon angespornt, immer neue Muster und Ornamente zu finden. Karens Einfluss tat ihr gut, denn nur selten hatte mal jemand so großes Zutrauen in sie gehabt. An die wenigen Ausnahmen erinnerte sich Bernadette genau und ihr das auch vermittelt. Karens Art, auf die Welt zuzugehen, war irgendwie neu, obwohl dieses Neue vor allem darin zu bestehen schien, dass Karen selten etwas zu kritisieren fand, weder an anderen noch an sich selbst. Derart vor abschätzigen Urteilen geschützt, konnte Bernadette ihre Bilderwelt einfach wachsen und gedeihen lassen. Nach und nach füllte sich ihr Skizzenheft, wurde zum Speicher ihrer Eindrücke und zum ersten handfesten Beweis ihrer sich entfaltenden Kunst. Sie war noch da, ihre Schöpferkraft, dachte sie mit einigem Stolz. Auf der Bank in der Sonne hätte Bernadette endlich die Notizen für Lotta machen können, doch sie konnte sich einfach nicht durchringen. Immer wenn sie Anlauf nahm, machte sie doch etwas anderes, verbesserte eine Zeichnung oder holte ihr Buch heraus, obwohl ihr die Lektüre schwer fiel. Sie war nicht für die Philosophie geschaffen, verstand oft nicht, was Nietzsche meinen könnte, zumal der Biograf zu wenig erläuterte, wenn er die Werke zusammenfasste. Und doch stieß sie immer wieder auf Sätze, die sie auf eine belebende Weise irritierten. So las sie verwundert: Wer nur macht, was das Schicksal für ihn vorgesehen hat, verhält sich wie ein Automat. Doch wer glaubt, nur dem eigenen Willen folgen zu können, verwechselt sich mit einem Gott. Der Mensch, dachte Bernadette, war also nicht ganz frei, konnte aber versuchen, ein bisschen weniger Automat und ein bisschen mehr wie ein Gott zu sein. Weder ging alles noch nichts. Sie merkte, wie sie dieser Gedankengang beschäftigte und dass in ihm etwas steckte, was sie schon längst hätte wissen sollen. In diesem Buch ging es gar nicht um Gedankenspiele, sondern um etwas Praktisches, was zu denken das Leben besser machte. Ihr Schicksal, reimte sie sich zusammen, als sie auf ihrer Bank weiterrückte, um nicht im Schatten zu sitzen, bestand wohl aus ihrer Herkunft, ihrer gescheiterten Ehe, ihrem Alter und ihrer vermasselten Karriere. Ihre Freiheit darin, aus allem, was übrig blieb, etwas Neues zu machen. Denn sie war ja noch da. Solange sie lebte, konnte sie sich auf das konzentrieren, was gerade ging. Und seit sie in Madrid war, schien auf einmal ziemlich viel möglich.
Was für ein fulminanter letzter Satz. Danke, Barbara, dir fürs Einlesen. Was ich beim Lesen vom ganzen Buch mochte total und was aber auch hier in dem Ausschnitt herauskam, deswegen habe ich ihn dir auch vorgeschlagen zum Einlesen, ist, dass man Bernadette quasi ständig beim Denken und Zweifeln begleitet. Also sie ist nicht so krass gefestigt in dem, was sie über sich denkt in dieser Phase des Lebens, wo wir sie begleiten dürfen. Also der Sound des Buches ist schon so, dass von ihren Gefühlen ehrlich erzählt wird. Sie ist da hart mit sich im Gericht. Sie sagt, sie hat eine vermasselte Karriere und ist total beeindruckt von ihrer Freundin Karin, die sie da kennenlernt und nimmt sich vor, mehr wie sie zu sein oder wie andere Leute, die sie da trifft. Also denkt oft eigentlich über ihre vermeintlichen Unzulänglichkeiten nach. Und ich denke, das ist ja dann auch vielleicht schwierig, dann die Balance zu halten beim Schreiben mit, was sind die hoffnungsvollen Momente und was sind die ehrlichen Momente von Bernadette? Wie hast du da zum Erzählen gefunden, zu diesem ja doch besonderen Sound?
Ich habe länger rumprobiert. Also ganz am Anfang war das eine Ich-Erzählung.
Habe ich mich auch gefragt, warum es keine ist.
Und irgendwie wollte ich dann aber auch noch die Perspektive von einer zweiten Figur mit einbringen. Die konnte ich dann, also da hätte ich dann noch eine zweite Ich-Erzähler-Stimme einbringen müssen. Das hat mir dann nicht gefallen. Da war mir dann auch der Bruch zu groß. Und am Ende fand ich auch diese dritte Person gar nicht so schlecht, weil man, also es ist ein bisschen konventioneller, finde ich, wenn man so in der dritten Person erzählt. Aber irgendwie hat es dann doch funktioniert, eher übers Ausprobieren. Dass ich dann einfach den Anfang nochmal umgeschrieben habe und irgendwann, ja, war dann vom Gefühl her dies das Richtige. Also das saß dann besser. Also es ist dann gar nicht so, ja, so aus dem Kopf gekommen, sondern eher so, ja, ein bisschen eher die Intuition war es dann, die dann gesagt hat, so, das ist jetzt doch der bessere Weg, es so zu erzählen.
Okay, also dann doch Teil vom Schreibprozess. Ja. Wenn wir jetzt beim Schreibprozess nochmal kurz bleiben oder vielleicht auch zu der Motivation überhaupt, das Buch überhaupt zu schreiben, bin ich auch im Zuge meiner Recherche zu dir und dem Buch auf eine Aussage gestoßen, wo du meintest und die ich eben sehr interessant fand, dass du auch von leichteren Themen erzählen wolltest, wo ich ein bisschen irritiert von war, weil ich mir dachte, eigentlich ist eine Sinnkrise bei einer gestandenen Frau in ihren 40ern, wie Bernadette sie ist, doch gar nicht so leicht oder trivial. Also gut, im Text finden sich einige glückliche Zufälle, sie lernt dann da viele tolle Leute kennen und dann passieren verschiedene Sachen, die ich jetzt nicht spoilern will, aber eigentlich ist es doch relativ viel von Substanz, oder was, was würdest du sagen?
Ja, das sehe ich auch so. Aber wir leben auch in einem Kulturkreis, in dem eine Komödie, also ein Buch, das am Ende doch irgendwie auf einen guten Ausgang hinausläuft und das auch von der Liebe erzählt, schnell als seicht abgetan wird. Und seicht ist ja ein negatives Wort.
Total, ja.
Das so tut, als ging es da um nichts. Ich habe mal bei meiner letzten Lesung auf der Buchmesse war das ins Publikum gefragt. Da habe ich das Publikum einfach eingebunden in diese Frage und alle gebeten, sich mal vorzustellen oder sich zu erinnern an eine sehr wichtige, schöne Sache, die sie beglückt. Und als dann alle etwas im Kopf hatten, diese schöne Sache, habe ich weiter gefragt, hat das was mit Natur zu tun oder mit einer Reise oder mit anderen Menschen? Und gerade bei anderen Menschen ging dann sowas wie 50 Hände hoch. Also das war
von wie vielen ist von, jetzt die Frage?
Ich glaube 75 waren da.
Ah ja, okay. Also der überwiegende Teil.
Durchaus der überwiegende Teil hat diese Verbindung gehabt, etwas richtig Schönes ist mit anderen Menschen verbunden. Und ich konnte dann natürlich schlecht jetzt alle einzeln fragen, was es genau war, aber wir waren uns dann doch recht einig, dass das eben nichts Oberflächliches ist. Also dass diese schöne Erfahrung, das Positive, das, wo wir mit anderen Menschen verbunden waren, dass das eben nicht so ist, dass wir denken, naja, das zählt nicht oder das ist seicht oder das ist nur oberflächliches Zeug. Aber in der Kunst ist das ganz schnell das Label. Ja, es geht hier um was Glückliches oder die Suche nach Glück oder nach Verbundenheit oder nach Liebe oder einer Partnerschaft. Und damit haben wir dann ganz schnell so was aufgerufen. Naja, dann ist es sentimental oder dann ist es eben nichts. Und in unserem eigenen Leben sehen wir das ganz anders. Das ist natürlich wichtig. Ja. Und ich wüsste auch nicht, warum wir darüber keine Bücher schreiben sollten.
Ja.
Und ja, ich kann jetzt, würde jetzt nicht sagen, dass sich die Qualität eines Buches daran festmacht, ob es eher ein heiteres Buch ist, was von etwas Glücklichem handelt, oder ob es ein trauriges Buch ist oder ein Buch, was ein großes Problem vielleicht behandelt. Mhm. Oder eine große Trauer. Ja, also die Qualität liegt dann in was anderem.
Ja, ich muss auch irgendwie gerade, frag mich nicht warum, daran denken. Ich war letztens auch in der Buchhandlung und da habe ich noch gesehen und ich dachte, das ist irgendwie schockierend, dass es das noch gibt. Ein Regal mit der Überschrift Frauenliteratur, weil ich finde, das ist ja auch oft ein Label, was dann schnell aufgedrückt wird, wenn es eben um Themen wie, keine Ahnung, innere Rückschau, Lebensveränderungen, Partnerschaft, Liebe und so geht, wo ich mir auch denke, eigentlich betrifft es doch uns alle. Und deswegen würde mich jetzt noch interessieren, das Buch ist ja nur im August letzten Jahres rausgekommen, was du für Rückmeldung bekommen hast, wer denn dein Buch gelesen hat?
Ja, also gedacht war es eigentlich so, dass, also ich habe es geschrieben, damit alle es lesen können. Ich hatte da einen sehr demokratischen Ansatz.
Ist ja auch erstmal gut.
Ich wollte nicht ein Buch schreiben, das jetzt nur für Leute ist, die auch promoviert haben.
Ja, damit macht man den Preis auch automatisch sehr klein, ist vielleicht im Vertrieb nicht so gut durchzusetzen beim Verlag.
Ja. Und ich habe dann trotzdem gemerkt, dass es eigentlich vor allem doch gebildetere Leute sind, die gerne auch sehr komplizierte Bücher lesen, die sich freuen, dass sie für den müden Abend oder den Urlaub eine schöne Lektüre haben, die nicht platt ist und die trotzdem auch eine Leichtigkeit mit sich bringt. Und Frauen und Männer lesen dieses Buch.
Schön.
Ja.
Das heißt, es ist vielleicht nicht in dem Aufsteller Frauenliteratur, hoffentlich.
Ja, das weiß man nicht genau. Ich glaube, manche Männer lesen es, weil die Frauen es gekauft haben und gelesen. Mhm. Und dann liegt das eben da.
Ja, okay.
Und dann haben sie gesehen, dass da jemand lachte bei der Lektüre oder irgendwie gefangen war zwischendrin und dann lesen sie es auch.
Aber das ist doch toll. Das finde ich immer super, wenn Bücher so weiter wandern. Bernadette und wie sie ihr Leben ändert, ist in der Welt. Die Leute können es kaufen. Geht alle jetzt in die Buchhandlung, bevorzugt natürlich unabhängige Buchhandlung und kauft es. Aber ich weiß nicht, wie es um deinen Schaffensdrang aktuell steht. Meistens arbeitet man ja schon währenddessen vielleicht nur auch in Gedanken an was Neuem oder vielleicht bist du ja jetzt schon auch dabei. Ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht aber auch zwischen Schreiben, Workshops und deinem Lektorieren ganz schön ausgelastet bist. Wie sieht's denn da aus? Wie ist es mit deiner Zeit an neuen Projekten zu arbeiten? Und das ist immer meine Ausblicksfrage. Mhm. Arbeitest du gerade schon an was Neuem, was du vielleicht schon verraten oder anteasern kannst?
Also ich arbeite an was Neuem. Allerdings bin ich nicht so vorangekommen, wie ich mir das gewünscht habe, eben weil so viele andere Baustellen auch immer offen sind. Und ursprünglich hatte ich gedacht, das Neue, was ich gerade mache, wird ein Roman. Und jetzt ist mir aber aufgefallen, dass es eine Geschichte ist. Und mir fällt auf, dass ich so viele kleine Anfänge und Ansätze habe, die auch alle Geschichten sind. Also es kann sein, dass als nächstes ein Erzählungsband kommt und nicht, oder dass ich eher daran arbeite, ob das dann ein Band wird, der tatsächlich irgendwo schön publiziert wird. Das ist ja dann eine anschließende Frage. Auf jeden Fall habe ich Themen, an denen ich schreibe, und wie das dann am Ende wird und wann es da ist, das weiß ich natürlich noch nicht.
Wenn denn was kommt oder wenn es Neuigkeiten von dir gibt, wo können denn jetzt die Hörerinnen und Hörer mehr über dich erfahren?
Also ich bin im Netz zu finden. Ich habe eine Webseite. Einfach, wenn man meinen Namen eingibt, dann kommt die.
Wir machen das auch in die Beschreibung zufolge, dann kann man direkt draufgehen.
Genau. Und ich bin immer noch sehr, sehr verhalten darin, mich auf Social Media herumzutreiben, eben weil ich zu viele Aufgaben habe. Es zerreißt mich schon, dass ich zum Geldverdienen viel Zeit investieren muss und zum Schreiben möchte ich auch noch Zeit haben. Ich möchte auch noch eine freie Zeit haben.
Auf jeden Fall.
Und da ist es manchmal schwer, dann auch noch eine Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, zumal mir das eben auch nicht so liegt. Mal sehen, vielleicht melde ich mich dieses Jahr mal an irgendeiner Stelle an. Aber im Wesentlichen ist es meine Webseite und die wesentlichen Sachen, wenn mal irgendwo eine Lesung ansteht oder so, die pflege ich dann da auch ein.
Okay, das heißt für alle jetzt, die das hören, erstmal Webseite und wenn dann die erste Instagram-Story von Barbara Handke kommt, dann folgen wir auch alle deinem Account. Für jetzt erstmal vielen Dank, Barbara Handke, dass du dir heute Zeit für unser Gespräch genommen hast und alles Gute für deine weitere Arbeit.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Von Leipzig geht es jetzt zurück nach Rostock. Dort hat meine Kollegin Lisa die Literaturwissenschaftlerin Anne Schülke-Witte getroffen. Die beiden diskutieren die Gattung des Bildungsromans anhand von Barbara Handkes Bernadette ändert ihr Leben und überlegen, inwiefern und warum man diesen Begriff auf die dort beschriebene Entwicklung der titelgebenden Protagonistin anwenden könnte. Auch wenn Bernadette nicht männlich und jugendlich ist, wie es einem strenge Definitionen des Bildungsromans nahelegen würden.
Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte.
Heute mal wieder geballte Frauenpower in dieser Folge Kapitelrauschen. Das letzte Mal war das, glaube ich, so in der Folge mit Helga Schubert. Ich freue mich, dass Anne Schülke-Witte uns auch heute wieder etwas zu einem literaturwissenschaftlichen Thema erzählt. Herzlich willkommen.
Hallo Lisa, ich freue mich, hier zu sein. Danke.
Ja, und diese Frauenpower passt ja eigentlich auch sehr gut inhaltlich zu Barbara Handkes Roman, der sich ja rund um Bernadette dreht.
Genau, also in den Kritiken zu Barbara Handkes Roman wird häufig hervorgehoben, dass die Geschichte von Bernadette als eine Art Ermutigung gelesen werden kann, trotz etwaiger Widerstände neue Wege im Leben zu gehen. Also das Label des Ermutigungsbuches, mit dem Handkes Roman versehen wird, resultiert offensichtlich, wie ich behaupten möchte, aus den Entscheidungen, die die Protagonistin im Roman trifft, aus den Widrigkeiten, von denen sie sich löst und aus dem persönlichen Wandel, den sie dabei als Figur durchläuft. Schon der Titel kündigt dies an, denn Bernadette ändert ihm jetzt ihr Leben.
Und diese Handlungssequenzen kommen einem ja irgendwie ganz schön bekannt vor, wenn man schon so eine Weile lang Bücher liest. Das erinnert ja ziemlich stark an so eine bestimmte Art des Romans.
Ja, du lieferst mir ja quasi die Vorlage. Tatsächlich, diese Beobachtungen lassen an den literaturwissenschaftlichen Begriff des Bildungsromans denken, den ich im Folgenden an Barbara Handkes Buch ein bisschen diskutieren möchte. Im klassischen Bildungsroman wird uns, allgemein gesagt, die Entwicklungsgeschichte einer jugendlichen Hauptfigur präsentiert. Auf ihrem Weg durchläuft die Figur Krisen und ist Irrtümern ausgesetzt. Und diese Herausforderungen verhelfen dann der Hauptfigur dazu, ihr persönliches Ziel zu erreichen. Die Selbstverwirklichung und die Integration in die Gesellschaft. Also die Hauptfigur ist aber meist männlich, befindet sich also auf der Suche nach ihrem Platz in der Welt und entwickelt dabei ihren Charakter, um sich letztlich zu vervollkommnen. Bildungsromane weisen in der Regel einen harmonischen Schluss auf, der auch ironische Tendenzen haben kann. Und in jedem Fall ist die Figur schlussendlich zu einem gefestigten Ich gereift, das die Krisen gemeistert hat.
Okay, da haben wir jetzt einmal den Bildungsroman in seiner Reihenform sozusagen definiert. Aber so ganz passt ja dann die Hauptfigur Bernadette doch nicht auf diese Beschreibung des jungen männlichen Protagonisten.
Ja, das ist eine richtige Beobachtung. Also es fällt auf bei Handke, dass ihr Roman vom Typus des klassischen Bildungsromans in mancher Hinsicht abweicht. Und das kann ich ja einmal hier so durchdeklinieren. Erstens, die Hauptfigur Bernadette ist weiblich. Zweitens, der Roman beginnt nicht während Bernadettes Jugend, wie es sonst klassischerweise eben ist, also zu einem Zeitpunkt, an dem der klassische Bildungsroman schon längst vorbei wäre. Drittens, Krisen hat die Protagonistin bereits durchlebt bei Handke, also wie die Trennung von ihrem Ehemann, das Einsetzen einer Schreibblockade, die ihrer Tätigkeit als Journalistin ein Ende setzte und auch die anfänglichen Herausforderungen als Alleinerziehende einer Tochter. Also wir erfahren als LeserInnen nur punktuell, retrospektiv von diesen Krisen. Und viertens, außerdem steht in einem Bildungsroman für gewöhnlich eine Hauptfigur im Fokus, also eine Person. wohingegen es in Handkes Roman gelegentlich zu einem Perspektivwechsel zwischen Bernadette und einer weiteren Figur kommt, und zwar Tom, dem Fotografen, dem sie dann in Madrid begegnet, eigentlich auch schon vorher dann am Flughafen vor ihrer Abreise. Und diese aus Sicht von Tom wiedergegebenen Passagen, die halten sich jedoch sehr in Grenzen. Bei Handke ist aber in Bezug auf den Begriff Bildungsroman interessant, dass die Handlung eben zu dem Zeitpunkt einsetzt, als sich Bernadette angesichts dieser zahlreichen Krisen und des Kummers eingesteht, persönlich gescheitert zu sein. Ausgelöst wird dies durch folgende Gegebenheiten. Erstmal erzählt ihr am Telefon ihre 14-jährige Tochter Therese, dass sie zu ihrem Vater, also zu Bernadettes Ex-Partner, ziehen will. Und Bernadette ist dabei scheinbar ihre letzte sinnvolle Tätigkeit abhanden gekommen, und zwar das Muttersein. Außerdem gesteht ihr unerwartet ihre Freundin Lotta, also die letzte Leidensgenossin, mit der Bernadette bisher das triste Single-Leben teilte und betrauerte, dass sie einen Mann kennengelernt hätte. Bernadette fühlt sich isoliert und beginnt sich, wie sie sagt, so zu fühlen, wie sie von anderen gesehen wurde, eben als erfolglose Mutter, deren Gefühle getrost ignoriert werden konnten. Kurzum, als eine gescheiterte Persönlichkeit. Doch an diesem Tiefpunkt ereignet sich etwas, das nicht nur die Weiterentwicklung der Figur ankündigt, sondern aktiviert. Bernadette begreift, dass ihr gewisse Qualitäten im Leben abhanden gekommen sind, sie sich selbst verloren hat. Entscheidend hierbei ist jedoch, Bernadettes Gedanken verhallen nicht, sondern sie münden in der zentralen Erkenntnis, nach einem Neuanfang zu suchen und etwas an der eigenen Situation zu ändern. Der Zufall, man könnte auch sagen das Leben, verhilft dann Bernadette dazu, diesen Neuanfang zu wagen, indem sie für 4 Wochen nach Madrid reist, um eine Kollegin in einem Projekt mit der königlichen Gobelin-Manufaktur zu vertreten.
Ja, und während ihrer Zeit dort in Madrid kommt es dann ja, und das passt vielleicht wieder ganz gut zum Bildungsroman, zu verschiedenen Situationen, in denen Bernadette sich von ihren alten Rollen löst und dann auch noch andere Anteile in sich entdeckt.
Ja, richtig. So stößt sie beim Stöbern in einer Buchhandlung auf ein Zitat aus einer Nietzsche-Biografie, das sie an die Entfaltung ihrer eigenen Schöpferkraft erinnert. Bernadette entdeckt daraufhin das Zeichnen und Malen für sich wieder, für das sie trotz Talent jahrelang leider keine Zeit aufbringen konnte. Angesichts der Schönheit der spanischen Hauptstadt erinnert sich Bernadette auch daran, wie vollkommen sich das Leben eigentlich anfühlen kann. Indem sie neue Bekanntschaften macht, also Freundschaft mit beispielsweise Karen oder Ed schließt, bemerkt sie, dass sie nicht nur von anderen als kreative, kluge und auch selbstbewusste Frau gesehen werden kann, sondern auch von sich selbst. Also ihr altes Selbstbild, das von Zweifeln und Kritik geprägt war, gerät ins Wanken. Diese Offenheit, so sagt es Bernadette, kehrt in ihr Leben zurück und so auch ihre Fähigkeit, Artikel zu schreiben. Also die Schreibblockade löst sich auf und Bernadette ist zurück im Team der Redaktion. Aber es wäre zu einfach, wenn sich diese Glückssträhne jetzt einfach fortsetzte. Bernadettes persönliche Entwicklung geht auch mit Veränderungen in ihren Freundschaften einher. Nicht alle gehen mit dieser neuen Version von Bernadette mit. Also es kommt zu Konflikten mit ihrer Freundin Lotta, der sie ihrer Reise nach Spanien zu verdanken hat. Zudem muss Bernadette überstürzt aus Madrid abreisen und nach Dresden zurückkehren. Und Bernadette bleibt so hin und her gerissen zwischen der Rolle als Mutter und als Frau, die sich emanzipieren will. Doch sie kehrt zurück nach Madrid, wird am Ende sogar zur feierlichen Übergabe der Gobelins für das Dresdner Residenzschloss eingeladen. Verholfen hat hierzu der Fotograf Tom, den sie in Madrid kennenlernte, und im Laufe der Handlung entwickelt sich zwischen den beiden Figuren eine romantische Beziehung. Die Hauptfigur konstatiert selbst, ihr Monat in Madrid kam nun wirklich zu einem Abschluss, diesmal mit einem Happy End. Also das ist der Satz, den Bernadette auch selbst im letzten Kapitel formuliert. Es ist also ein harmonischer Abschluss, den uns auch ein Bildungsroman anbieten würde. Barbara Handkes Prosatext kann nicht als klassischer Bildungsroman gelten und doch greift die Autorin zentrale Elemente dieser Gattung auf. Sie scheint damit den Puls der Zeit zu treffen, denn Bücher, die von der Selbstfindung weiblicher Protagonistinnen erzählen, werden zuhauf publiziert. Also man denke an Daniela Dröschers »Junge Frau mit Katze«, 2025 erschienen, oder an Caroline Wahls neuer Roman 1999 Meter über dem Meer von 2026. Der wird jetzt im August publiziert. Und das Besondere an der Geschichte von Bernadette ist es jedoch, dass hier nicht nur die klassische Altersgruppe junger Frauen in den Fokus rückt, sondern auch Frauen in der zweiten Lebenshälfte eine Stimme in der Literatur erhalten. Selbstfindung bleibt demnach eine Lebensaufgabe und man könnte sagen, das Leben ist sozusagen ein unabgeschlossener Bildungsroman.
Das sind doch schöne Schlussworte, liebe Anne. Danke, dass du hier bei uns warst im Kapitelrauschen-Podcast und erklärt hast, dass Bildungsromane heutzutage auch ganz anders aussehen könnten.
Sehr gerne.
Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte.
Danke auch nochmal von mir an Lisa und Anne für das schöne Gespräch. Und natürlich auch danke an Barbara Handke. Das war sie schon, die mittlerweile 31. Folge unseres Podcasts. In der Beschreibung findet ihr noch ein paar weiterführende Links zu Barbara, etwa zu ihrer Website oder ihren bisher erschienenen Büchern. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast mit euren Freundinnen und Freunden teilt. Auch eine Bewertung, am liebsten natürlich mit 5 Sternen, fänden wir super. Wenn ihr keine Ausgabe mehr verpassen wollt, dann folgt dem Podcast auf Instagram. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Danke an euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.